Vorwärts, vorwärts sollst du schauen, darfst zurücke niemals sehen. Ach, der Ruhe stille Auen mussten wie ein Traum verwehen. Glücklich nur in dem Beglückten kannst du jetzt und künftig sein, bloß in anderer Entzücken gründet deines sich allein. Blumensaaten kannst du streuen, doch
der König dichtet. Wird dich es ist Herbst freuen, 1825. Ludwig I., König von Bayern, hat gerade erst den Thron bestiegen, als er diese Verse zu Papier bringt. An mich als König heißt das Poem, ein echter Ludwig, reich an Pathos, etwas schief in der Bildsprache und selbstverliebt im Sujet. Auf,
hast Erinnerung nur erworben, dir in deines Lebenslauf. Selige Erinnerung einer herrlichen, versunkenen Welt. Alles war dort lichter, reiner, näher an das Herz gestellt.
Beim ersten Mal zuhören kommt man kaum mit, worum es Ludwig in diesem Gedicht hier eigentlich geht. Seine Gedanken sind sprunghaft. Im Kern trifft er zwei Aussagen. Erstens, als König bin ich nur noch für die anderen da. Und zweitens, ach ja, früher war halt alles besser. Wohlgemerkt, der Monarch ist gerade mal Ende 30, als er diese Zeilen schreibt. Das ist ein bisschen jung, um so einen sentimentalen Abgesang zu verfassen, zumal seine Regentschaft ja gerade erst beginnt. Mehr als 4000 Gedichte hat Ludwig in seinem Leben verfasst, aber trotz aller Hingabe, viele, so wie dieses hier, sind ihm nicht recht gelungen. Das hat ihm schon Zeit seines Lebens viel Häme beschert. Von Heinrich Heine stammt dieser Spottvers.
Herr Ludwig ist ein großer Poet, und singt er, so stürzt Apollo vor ihm auf die Knie und bittet und fleht, halt ein, ich werde sonst toll, oh.
Aber ganz unabhängig von der Qualität seiner Dichtkunst, mit dem Bild, das der neue König in diesen ungelenkten, weinerlichen Versen von sich zeichnet, als einem, der vor allem in seligen Erinnerungen schwelgt, wird er sich selber nicht gerecht. Ludwig ist ein tatkräftiger Regent und ambitionierter Realpolitiker, ein weitgereister Kunstliebhaber und Mäzen, ein historisch bewanderter Bauherr. Arbeitswütig und pedantisch, detailversessen und stur, sparsam und leider auch beratungsresistent, sowie glücklos in einigen seiner Entscheidungen. Aber ein sentimentaler Träumer? Eher nicht. Ludwig I. ist ein selbstbewusster Regent. Die vielleicht bemerkenswerteste Figur unter den bayerischen Herrschern am Ende des 19. Jahrhunderts, meint Richard Leubel, der Direktor des Hauses der bayerischen Geschichte.
Also Sie können ihn jetzt auch nicht so genau einordnen. Ist er jetzt nur liberal? Ist er eher konservativer? Was treibt er denn eigentlich? Man muss über Ludwig, und da kann man jetzt stehen, wie man mag, zu ihm eines sagen, dass sie kein König nach ihm mehr derart in den Lauf der Geschichte einzugreifen getraut hat wie er.
Allerdings muss man auch sagen, besonders viel Konkurrenz hat Ludwig I. nicht gehabt, wenn es um die Hitliste der besten bayerischen Monarchen geht. Als nämlich im Jahr 1806 das Königreich Bayern entsteht, da ist die Abenddämmerung über die mehr als 700 Jahre währende Herrschaft der Wittelsbacher schon hereingebrochen. Bayern ist nur noch eine Regionalmacht. Seine Könige haben entsprechend wenig zu melden, geopolitisch betrachtet. Umso bemerkenswerter, sagt Richard Leubel, wie viel Ehrgeiz und Akribie Ludwig I. als Regent an den Tag legt. Er will König sein.
Nur eines vielleicht, dass er anders wie viele Herrscher, anders wie sein Vater, anders wie sein Sohn und auch anders wie sein Enkel, das herbeigesehnt hat, dass er König ist und dass er anschaffen darf und dann was machen kann.
Und Ludwig fackelt nicht lange. Kaum im Amt werden die alten Zöpfe abgeschnitten.
Das geht sofort 1825 los, weil er eine der wichtigsten Maßnahmen der Regierungszeit seines Vaters sofort über den Haufen wirft. Da ist er Realpolitiker, weil er eben gesehen hat, dass diese Maßnahme Probleme aufwirft, die der Staat nicht lösen kann. Ich rede von der Säkularisation, wo man ja blindlings, ohne sich die Folgen überhaupt bewusst zu machen, diese Klöster abgeräumt hat. Und das erkennt dieser junge Bursch auch schon. Und er gründet dann in relativ kurzer Zeit 120 Klöster neu. Und sein Vater hat es eben grob umdreht.
Ja, das Verhältnis zum Vater, Max dem Ersten Josef, dem ersten bayerischen König, war immer angespannt. Und ja, Ludwig I. war erzkatholisch und die Schließung der Klöster für ihn somit immer schon inakzeptabel. Aber es ging ihm um weit mehr als eine Retourkutsche oder darum, dem verstorbenen Vater eins auszuwischen. Ludwig erkennt die vielfältige strukturpolitische Bedeutung der Klöster für das Flächenland Bayern als Sozialstationen und Gesundheitszentren, als Arbeit und Kreditgeber für die Landbevölkerung und nicht zuletzt als Schul- und Bildungseinrichtungen. Überhaupt, Ludwig gilt zu Beginn durchaus als liberaler, weltoffener Hoffnungsträger. Als junger Mann, da ist er noch Kronprinz, hat er Italien bereist und einige Zeit in Paris gelebt. Dort holt er sich Inspiration in Sachen Städtebau und Staatsführung. Der selbstbewusste Wittelsbacher geht beim Allergrößten in die Lehre, Napoleon. Die frühere Bewunderung für den französischen Kaiser hat sich aber längst in eine tiefe Abneigung verkehrt. Schon während der Kronprinzenzeit gab es atmosphärische Störungen. Das vielleicht ein wenig vorlaute Wesen Ludwigs dürfte dabei eine Rolle gespielt haben, sagt Richard Leubel.
Der Napoleon hat ihn einmal in die Senken gestellt, den Herrn Wittelsbacher. Und zwar so schnell und so rabiat, dass der junge Ludwig mit dem Schauen nicht mehr mitgekommen ist. Das war halt auch der Unterschied. Der Napoleon war ein bewährter Militär, ein Haudegen, ein großer Stratege. Und der bayerische Kronprinz war ein Klugschwätzer vergleichsweise. Und diese Zurücksetzung hat er dem Napoleon nie verziehen.
Und nicht nur das. Frankreich insgesamt hat bei Ludwig ausgespielt. Aus dem einstigen Verbündeten wird der erklärte Feind. Wie weit seine Abneigung gegen alles Französische geht, kann man heute am besten besichtigen auf dem Michelsberg bei Kelheim. Hoch über der Donau thront die Befreiungshalle. Ab 1842 lässt der König den vom Hofarchitekten Friedrich von Gärtner entworfenen 45 Meter hohen Tempelbau errichten. Dort werden die deutschen Befreiungskämpfe gegen Napoleon und Frankreich gefeiert. Zur Grundsteinlegung gibt es natürlich wieder ein paar holprige königliche Verse.
Heil euch, wackre Männer, mutge Krieger, die errungen ihr den Heldenkranz. Heil euch, treue, deutsche, tapfere Sieger, ewig wäret euer Tatenglanz. Dumpf und finster hat es uns umgeben, und kein Deutschland gab es damals mehr. Ihr doch schwankt aufs Neue es zum Leben, siegreich ragt es wieder hoch und her. Dass die Zwietracht schmählich uns gekettet, dies vergessen werde nie, und nie, dass die Eintracht uns allein gerettet, die der Heimat Ruhm und Sieg verlieh.
Dass Ludwig allerdings seine Königswürde einzig dem früheren Verbündeten verdankt und auch sein Königreich Bayern erheblich kleiner wäre ohne die von Frankreich einst gewährten Gebietsanpassungen, dazu findet sich in seinem Gedicht über die wackren Männer und mutigen Krieger natürlich kein Wort. Dabei steckt in Ludwig, der einst in Straßburg auf die Welt gekommen ist, mehr Frankreich, als er selber zugeben würde, sagt Richard Leubel.
Er ist eigentlich, wenn man ihn von außen betrachtet, das Urbild des Zentralisten, der alles, was es im Land gibt, nach München zieht. Das geht bei der Universität in Landshut an, geht zum Beispiel über die Banken und über die Börse in Augsburg weiter. Also diese Kräfte hat er alle in München zusammengenommen, um dieses Kaff, man darf es wirklich einmal beim Namen nennen, zu einer Residenzstadt auszubauen. Das ist auch zweifellos gelungen.
Bauen. Das kann er nämlich, der Ludwig. In Kelheim die Befreiungshalle. In Donaustauf die Walhalla, ein Tempel für bedeutende Persönlichkeiten deutscher Zunge. In Regensburg schließlich lässt er den Dom St. Peter regotisieren und den beiden Türmen die charakteristischen spitzen Helme aufsetzen. Ludwig will die Kathedrale zu einem Nationaldenkmal ausbauen. Das ist eine Kampfansage. Denn fast zeitgleich legt der preußische König am Rhein den Grundstein zum Weiterbau des Kölner Doms. Und dann Ludwigs viele Baustellen in München. Die Ludwigstraße mit Siegestor, Universität, Staatsbibliothek und Feldherrnhalle. Der Königsplatz mit der Glyptothek, dem ersten reinen Museumsneubau in Europa überhaupt. Alles im klassischen Stil gehalten, wie auch die Ruhmeshalle mit der Bavaria an der Theresienwiese, die benannt ist nach Ludwigs Gattin, einer sächsischen Prinzessin. Denn auch das Oktoberfest haben die Münchner letztendlich Ludwig I. zu verdanken. Es geht auf die Hochzeitsfeierlichkeiten von Ludwig und Therese zurück. Ludwigs Bauten prägen das Gesicht Münchens bis heute. Dabei waren die stadtplanerischen und architektonischen Eskapaden des Königs bei seinen Zeitgenossen durchaus umstritten. Und der Monarch hätte infrastrukturmäßig vielleicht auch etwas andere Prioritäten setzen können, als klassizistische Tempel bauen zu lassen, sagt Richard Leubel.
Wenn man sich die Stadt München nochmal anschaut, also es war wirklich ein Kaff und nicht nur das, sondern es war ein gefährlicher Ort, weil die Kanalisation und überhaupt die reinlichen Verhältnisse schlichtweg eine Katastrophe waren. Deswegen war München für Typhus und alle möglichen Krankheiten so anfällig. Und dieses Problem ist tatsächlich erst unter seinem Sohn, unter Maximilian II., gelöst worden. Also es hätte auch zu seiner Zeit, jetzt aus heutiger Sicht, vielleicht wichtigere Dinge gegeben als die Ludwigstraße.
Überhaupt, wenn es um Sachpolitik geht. Wenn soziale Probleme drängen oder Wirtschaftskompetenz gefragt wäre, dann agiert Ludwig in seiner Regierungszeit oft wenig glücklich. Ihm geht es bei seinen Projekten immer eher darum, den großen historischen Bogen zu schlagen, als möglichst lebenspraktische Lösungen zu finden. Die Verkehrskonzepte des Königs, sagt Richard Leubel, sind das beste Beispiel für eine verfehlte Strukturpolitik.
Er ist ja relativ verkopft in seinen Maßnahmen und da tut es jetzt wirklich weh. Die Verkehrspolitik, miserabel eigentlich. Also das wird alles so mit Bauprojekten, mit historischem Hintergrund verbunden. Also bei den Kanalprojekten kann man es also ganz deutlich nachvollziehen. Da ist eigentlich im Vordergrund, dass er den Karl den Großen übertrumpft. Und dass er da historische Landschaften und Bauwerke mit erschließt oder am Kanal besonders ausstattet von Aschaffenburg bis Ringsburg. Und dafür nimmt er auch in Kauf, dass wir der Ludwig-Nord-Süd-Kanal, später Main-Donau-Kanal, eigentlich absoluter Misserfolg und im Grunde sinnlos ist.
Knapp 170 Kilometer ist dieser Ludwig-Donau-Main-Kanal lang. Um ihn zu befahren, müssen zwischen Kelheim und Bamberg 100 Schleusen passiert werden. Das dauert. Wer auf diese Weise vom Schwarzen Meer in die Nordsee gelangen will, braucht deshalb dreimal so lang, als wenn er außenrum um den halben Kontinent über die Weltmeere fahren würde. Ludwig jedenfalls lässt sich weder von seinen Beratern noch von Zahlen beeinflussen. Er beharrt auf seiner Idee und versäumt es dafür, weite Teile seines Königreichs mit einem wesentlich moderneren und deutlich effizienteren Verkehrsmittel zu erschließen, der Eisenbahn.
Aber da hat er sich persönlich geweigert, weil er immer diese Kanäle im Hinterkopf gehabt hat. Er wollte den Donaukanal, er wollte den Innkanal, er wollte den Isarkanal, er wollte den Vilskanal, er wollte den Naabkanal. Deswegen ist diese Eisenbahnerschließung für den Osten, und zwar persönlich vom König, blockiert worden, weil er immer noch diese irre und schon damals eigentlich als undurchführbar erkannte Idee weiterverfolgen wollte.
Der Bayerische Wald beispielsweise bleibt lange ohne Eisenbahnanschluss, zum Schaden der damals prosperierenden Glasindustrie in dieser Region. Ironie der Geschichte? Jahre später wird Ludwig I. selber zum Opfer seiner verfehlten Verkehrspolitik. Denn als seine Architekten für den Bau der Befreiungshalle in den Steinbrüchen von Hauzenberg bei Passau besonders majestätische Säulen aus Granit bestellen, werden diese zwar vor Ort gefertigt, die gigantischen Stelen können aber mangels Eisenbahnverbindung nicht durch die engen Täler aus dem Bayerwald herausgeschafft werden. Die Steinsäulen liegen jahrelang in Hauzenberg auf der Halde. Viel später, als es dann endlich eine Eisenbahn gibt, werden sie nach München geschafft und dort an der Universität und an der Akademie der schönen Künste verbaut. Ludwig der Erste. Ein großer König? Seine Starrköpfigkeit und Beratungsresistenz sprechen eher nicht für einen souveränen Monarchen modernen Zuschnitts. Fleißig hingegen ist der Monarch. Ein Workaholic. Er verfertigt bändeweise Aktenvermerke, hinterlässt außerdem 65.000 Seiten mit Tagebuchaufzeichnungen. Nicht zu vergessen seine 4.000 Gedichte. Aber Ludwig ist eben auch ein Pedant. Er gängelt seine Minister und mischt sich in jeden noch so kleinen Bagatellvorgang ein. Im Privaten wiederum zeichnet er sich nicht nur durch eine an Geiz grenzende Sparsamkeit aus, er legt manchmal auch eine fast schon bedrückende Kleinmütigkeit an den Tag. Diese Anekdote, die Richard Leubel vom frommen Katholiken Ludwig erzählt, sagt viel darüber aus.
Es gibt ein Beschwerdeschreiben. In Regensburg ist ja das erste Donaudampfschiff gebaut worden. Und das ist auf den Namen von Ludwig getauft worden. Er war persönlich nicht anwesend. Und dann ist das Schiff geweiht worden von einem katholischen und von einem evangelischen Priester. Heute eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Heute war noch ein jüdischer Rabbi dabei. Und das kommt ihm zu Ohren und da beschwert er sich bitterlich und überlegt auch, ob das Schiff den Namen Ludwig überhaupt tragen kann, weil da ein protestantischer Pfarrer dabei war. Und das ist jetzt schon wieder ein bisschen aus der Zeit, gell? Vor allen Dingen, wenn man mit einer evangelischen Frau verheiratet ist, gell? Würde man eigentlich doch mehr Toleranz erwarten, aber da lässt er nicht mit sich scherzen.
Auf der Bühne der Weltpolitik hingegen. Eine große Chance hätte Ludwig gehabt, sich als weitblickender Regent in Deutschland zu beweisen, aber genau in diesem Moment versagt er.
Ihm wäre eigentlich als dienstältester Monarch und auch als einmal in seinen Anfängen liberalster Monarch im Grunde das zugestanden, die Deutschen in die Einheit zu führen. 1848, wo man ja in Frankfurt zu einem Parlament findet, eine Bewegung, die stark von Süddeutschland ausgegangen ist, wenn man an das Hambacher Fest denkt. Aber was tut der einstmals liberale König? Er stellt sich da voll dagegen und ist mit Schuld, dass das nicht zustande gekommen ist und dass das Deutsche Reich dann erst geschaffen wird 1866, 71 und wo es uns quasi dann die Preußen aufoktroyiert haben und wo wir unser süddeutsches demokratisches Verständnis eigentlich nicht mehr einbringen konnten. Das hat er versemmelt.
Und so wird aus Ludwig eben nicht der große König der deutschen Einheit. Im Gegenteil. 1848 ist sein Schicksalsjahr. König Ludwig I. muss abdanken. Natürlich, da ist die Affäre um die vermeintlich spanische Tänzerin Lola Montes. Sie verdreht dem liebeskranken Monarchen den Kopf und, wie könnte es anders sein, inspiriert natürlich auch den Poeten Ludwig.
Leuchtend himmelblaue Augen gleich des Südens ätherklar, die in Seligkeit uns tauchen, weiches, glänzend schwarzes Haar. Heitern Sinnes, froh und helle, lebend in der Anmut hin, schlank und zart wie die Gazelle ist die Andalusierin.
Die natürlich gar keine Andalusierin ist, sondern eine Irin. Aber egal. Denn es geht nicht nur um diese Frau. Es ist eben auch Revolution in Deutschland. Und der alte Ludwig mit seinem autokratischen Gebaren passt einfach nicht mehr in die Zeit. Da kann die Lola auch nichts dafür, sagt Richard Leubel.
Sie hat da vieles einstecken müssen, was eigentlich die Stoßrichtung auf ihn gehabt hat. Er ist aus der Zeit gefallen gewesen und da hat es halt nur noch diesen berühmten einen Tropfen gebraucht und das war die Lola. Man darf es auch nicht übergewichten, auch nicht untergewichten. Die Geschichte, wie weit dass er sich von der Realität eigentlich entfernt hat, sagt, dass er halt aus der noch die Gräfin gemacht hat und sie mit diversen Geschenken überhäuft hat. Und das völlig unterschätzt hat, was das in dem Moment 1848 bedeutet.
Und so scheidet Ludwig 1848 aus dem Amt. Ein König von der traurigen Gestalt. Verbittert, gekränkt und, dank Lola Montes, der Lächerlichkeit preisgegeben. War er jetzt Bayerns größter König? Die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Die Zeit der autokratischen Könige ist nämlich schon vorbei, als Ludwig an die Macht kommt. Und als er dann abtritt, wird allen klar, dass eine Zeitenwende bevorsteht, in Bayern, in Deutschland und in Europa. Noch einmal Richard Leubel.
Die Revolution und der Rücktritt, das war der Anfang vom Ende des Hauses Wittelsbach, das kann man so sagen. Und die große Zeit, also die großen politischen Zeiten, die waren lang vorbei.
Ludwig lebt nach seiner Abdankung noch 20 Jahre als Ex-Monarch. Er sammelt weiter Kunst, verfolgt seine Bauprojekte und schreibt Gedichte. Etwa diese Verse aus einem Sonett, wieder ganz typisch für Ludwig, immer etwas holpernd, immer sentimental und immer ein bisschen unfreiwillig komisch.
Des Menschen Sehnen strebt nach ewigem Frieden, doch kann er kurzen selber kaum ertragen. Er eilt aus sicherem Hafen, frisch zu wagen, den Sterblichen ist Ruhe nicht beschieden. Veränderungslos kann nichts auf Erden währen, in ew'gem Wechsel ist Natur begriffen, in Länge wird das Glück sich selbst verzehren, Gefahren müssen drohen von den Riffen, zuweilen muss ein Sturm die Fahrt beschweren, nicht ruhig kann der Mensch durchs Leben schiffen.